Kulturelle am 7. Juli 2005 ist Werner Hennig. Wir wiederholen diese Sendung am 10. Juli 2005 um 11 Uhr.
Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Hier ist also die Esperanto-Welle von Esperanto.
Im Studio sind heute René, Philipp und Werner Hennig. Den Werner Levin, auf den müssen wir heute verzichten, das ist eigentlich unser Chef. Wir haben also heute freie Bahn und können unzensiert alles sagen, was wir möchten. Und wir wollen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein interessantes Programm bieten. Und René wird es mal kurz umreißen, in etwa die Themen. Wir haben sie vorbereitet.
Ja, der erste Punkt ist Neues aus dem Verein. Der zweite Punkt, 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern. Der dritte ist Seft.
Was ist eigentlich Seft?
Seft ist Sommerzelt, Esperanto-Ferienzeltlager. Also das ist in einigen Tagen. Da kommen wir dann ja später noch zu. Vierter Punkt ist der Deutsche Esperanto-Bund. Fünftens der Weltbund. Sechstens eine Zeitschrift, die heißt in Esperanto Onda de Esperanto. Die stammt aus Königsberg, also Kaliningrad, wie es jetzt heißt. Siebtens, was soll das heißen, Werner?
Ja, das ist eine Sprachlektion. Und da setzen wir uns mit einigen wenigen alten Argumenten gegen Esperanto
auseinander. So, und Punkt 8 ist unsere Vereins-Internetseite, was da so drin steht und wer die macht und so weiter. Neuntens ist die Enthüllung, falls wir da noch hinkommen. Und zehntens ist Verein Deutsche Sprache. Jetzt fangen wir mal am besten nochmal mit einer Musik an, oder
nicht? Ja, wir legen eine kleine Musik auf. René stellt vor, was da so ankommt in den ersten Titel.
Ja, dann nehmen wir mal von der CD Esperanto, tut man da Musiker, Weltmusik. Den ersten Titel, der heißt Ki Amni, wenn wir, oder, nee, pardon.
Liebe Hörer, hier ist die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto, mit unserer monatlichen Sendung. Unser erster Titel oder unser Programm ist erstens unterteilt Neues aus dem Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und da denke ich, erzählen wir mal, was so alles getrieben wird. Wie oft, René, findet eigentlich das Vereinstreffen statt?
Also unser Vereinstreffen findet einmal im Monat statt, meistens ein Mittwoch. Wir sind da jedes Mal an einem anderen Ort, nicht nur in Neubrandenburg, sondern auch mal in Prenzlau oder in, wo waren wir noch?
In Woldeck.
In Woldeck sind wir manchmal, Neustrelitz.
Und wir fassen auch mal Anklamm ins Auge.
Diesen Monat haben wir unser Treffen beim Seft, den einen Tag mal so ein bisschen.
Ja, Seft muss man immer wieder sagen, wir haben seit fast 30 Jahren ein Esperanto-Zeltlager, dazu kommen wir noch. Und dieses ist oder findet in wenigen Tagen statt. Zum 28. Male. Und man muss dazu auch sagen, dass wir manchmal sogar weiter wegfahren. Zum Beispiel unser Vereinstreffen ist durchaus möglich, dass die auch mal in Schwerin, in Rostock oder in Güstrow stattfinden. Das hängt damit zusammen, dass wir dann einfach zusammen, gemeinsam zu einer anderen Veranstaltung des Esperanto-Verbandes hinfahren und uns dann dort beteiligen.
Ja, was gibt's dann noch so?
Im Oktober haben wir dann noch außer diesem Vereinstreffen noch ein Wochenendseminar.
Das ist immer das letzte Wochenende im Oktober. Die Laubenpieper wissen, da wird immer Wasser abgestellt oder in vielen Gärten.
Und das ist also unser Wochenendseminar. Das beginnt Freitagabend, geht bis Sonntagmittag. Und wir sind derzeit im Hörbiko, in dieser Schwerhörigenzentrum von der Brandenburg in der Oststadt. Und da machen wir Sprache Praxis, Sprache pur. Und in der Regel ist es so, dass wir 2-3 Gruppen führen, sehr kleine, damit ein jeder dort sehr angestrengt und umfassend mitarbeiten kann. Ja, und dann gibt es noch ein Fest, nicht noch ein Fest, sondern noch eine Veranstaltung, die wir seit einigen Jahren wunderbar durchführen. Das ist das Jardinfest, Gartenfest. In Deutschland wird ja sehr gerne gegrillt. Und da machen wir dann ein Gartenfest Esperanto den ganzen Tag über in einer Gartenanlage. Und das geschieht natürlich auf Esperanto. Da wird also erklärt, welche Früchte, welche Pflanzen, welche Bäume und so weiter es gibt im Garten, wie die heißen, wie sind die Gartengeräte beschaffen, was macht man damit. Alle diese einfachen Dinge des täglichen Lebens eines Laubenpiepers wird dort also vorgeführt. Und dann kann man natürlich auch das Essen, was wir dort im Garten vorfinden, was ja gerade reif ist und konsumierbar ist. Wir haben nämlich unter unseren Esperanto-Freunden auch Personen, die Vegetarier sind oder sogar die Rohköstler sind. Also für die ist das immer ganz schön. Und im Übrigen laden wir alle interessierten Menschen, die mal so etwas mitmachen möchten, herzlich ein. Unser Gartenfest in diesem Jahr findet am 20. August statt in Pragsdorf. Das ist ein Dorf östlich von Neubrandenburg in Richtung Woldeck und dort in der Gartenkolonie daheim. Also da sind die Esperanto-Freunde dann am 20. August und wir beginnen um 12 Uhr. Und es haben sich polnische Gäste angemeldet. Wir werden mal sehen, was daraus wird. Ja, das ist also der Reigen unserer Veranstaltungen des Esperanto-Vereins. Und für die Hörer, die das so schon öfter gehört haben, wir machen jeden Monat ein Vereinstreffen. Und in der Regel ist das so strukturiert, wenn wir nicht gerade an anderen Veranstaltungen teilnehmen, dass wir über die Vereinsprobleme sprechen. Dann haben alle den Auftrag, in der Regel einen kurzen Vortrag zu halten. Einer spricht dann über eine Zeitung, ein anderer über eine andere Zeitung oder über ein grammatikalisches Problem und so weiter.
Oder über seine Reiseerlebnisse.
Und seine Reiseerlebnisse, natürlich. Esperanto lebt ja nicht nur aus Zeitungen und Büchern, sondern Esperanto lebt insbesondere von der Sprache, von der angewendeten Sprache. Und das sind dann die verschiedenen Veranstaltungen weltweit, an denen dann unsere Freunde teilgenommen haben. Darüber wird dann berichtet. Ja, das ist also der Esperanto-Verein. Der René sagt noch was. Nein, er schlägt vor, dass wir jetzt eine Musik machen, liebe Hörer. Und wir hören jetzt welchen Titel?
Ja, jetzt hören wir den richtigen Titel. Vorhin habe ich mich verhaspelt. Jetzt kommt Qui Ami.
Qui Ami, also wann wir... 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern. Esperanto gibt es in der Welt ca. 127 oder 130 Jahre und davon in Mecklenburg-Vorpommern 100 Jahre genau. Wir haben einige Forscher in unserem Land und unserem Bundesland, die sich seit Jahren mit der Aufarbeitung der Geschichte beschäftigen. Und da gibt es schon zahlreiche Publikationen, kann man sagen, Bücher und CDs und Videofilme über die Fakten der Esperanto-Bewegung in unserem Bundesland. Geschichtlich ist das nämlich gar nicht so einfach. Mecklenburg selbst gehörte ja niemals zu Preußen. Pommern, unser anderer Teil des Bundeslandes, ist ja ein preußisches Gebiet. Hauptstadt war Stettin, nach dem Kriege zerrissen. Und nur wissen wir nicht, gehört nun Stettin und Hinterpommern mit zu unserer Geschichte. Wir haben es erst einmal sein gelassen, um dort nicht Probleme zu haben. Aber eigentlich gehört das auch mit zur pommerschen Esperanto-Geschichte. Entweder würden die Polen das aufarbeiten oder es gehört zu uns. Müssen wir mal sehen. Aber die Gruppe der Forscher, die sich damit beschäftigen, beschäftigt sich nur mit dem in etwa, was auf unserem Territorium des jetzigen Bundeslandes ist. Denn selbst die Menschen, die zurzeit leben, haben ja auch schon viele Veränderungen hinter sich. Da gab es schon mal das Bundesland nach dem Kriege, Mecklenburg-Vorpommern, dann hieß es nur noch Mecklenburg, weil man nicht mit Pommern da was zu tun haben wollte, von der Sprache her. Dann gab es die drei Nordbezirke und seit 1989 hatte man ja schon während der DDR-Zeit wieder unser Bundesland, was wir heute noch haben, gegründet. Dann gab es einige Grenzveränderungen und so weiter. Also ist gar nicht so einfach. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir feiern in diesem Jahr, im Jahre 2005, das gesamte Jahr 100 Jahre Esperanto in unserem Bundesland. Und jetzt war eine Veranstaltung in Schwerin. Die fand also statt, um eben mal so richtig an alles zu erinnern. Und die Präsidentin unseres Landtages von Mecklenburg-Vorpommern, Silvia Brettschneider von der SPD, hat uns ein ganz herzliches Grußwort geschickt. Das wurde auch in die Kongressbroschüre mit eingearbeitet. Und jetzt, liebe Hörer, mal eine kleine Reihenfolge der Fakten, was geschah in diesen 100 Jahren in unserem Bundesland. Die ersten Esperanto-Freunde, die eigentlich zu Mecklenburg gehören, aber Esperanto wahrscheinlich im Ausland gelernt haben, das geschah schon 1897, vor wirklich mehr als 100 Jahren. Da gab zum Beispiel ein Mecklenburger aus Ludwigslust in Schweden ein Esperanto-Stenografiebuch heraus. Oder ein anderer Mecklenburger, damals gab es da schon sowas Ähnliches wie die EU, der hat in England eine Fabrik gegründet als Deutscher, als Mecklenburger, und hat sich da also auch mit Esperanto sehr intensiv beschäftigt. Das waren also auch noch andere, aber möge das erst einmal als Beispiel reichen. Uns sind die Namen, uns sind die Bücher bekannt. Und 1905, und das ist ja nun dieses Datum, was wir feiern in diesem Jahr, hat eine Marie Hankel, eine große Dame des Esperanto, die in Schwerin lebte, die verwandtschaftliche Beziehungen dort hatte, sehr gut situiert war. Sie hat sich mit Esperanto beschäftigt, hat das sehr intensiv gelernt und gehörte dann zu der Elite der deutschen Esperanto-Bewegung oder der Esperanto-Freunde deutscher Zunge, wie es so hieß. Und sie hat also sich nur sehr kurz nach ihrem Esperanto, wie soll ich sagen, nach dem Esperanto-Lernen noch in Schwerin aufgehalten, ist dann wegen Hochzeit und Liebe nach Dresden ausgewandert, hat aber sehr intensiv Esperanto weiter betrieben. Die Sachsen ehren und achten sie auch. Es wurde sogar eine Straße nach Maria Hankel benannt in Dresden, aufgrund dessen, dass sie so wichtig war. Ja, das ging also bis etwa zum Ersten Weltkrieg. Da war also die besagte Maria Hankel, die übrigens verwandt ist mit diesem Dipp, der hat Agromaschinen gebaut und auch Samenhandlungen betrieben in Deutschland, ganz berühmt. Dann gab es einige andere Intellektuelle, zum Beispiel der Professor Gotthilf Selin, ein Gymnasialprofessor in Schwerin, und es gab auch noch weitere, die bis hin zum Hofe, wie es hieß, zum Großherzog dort tätig waren.
Und es gab auch noch andere Schweriner, die dann nach Dresden gingen, interessanterweise. Aber dann besagterweise war ja auch dann der Erste Weltkrieg. Und Kriege und Krisen, welcher Art auch immer, schlagen sich sofort und unmittelbar und brutal immer auf die Esperanto-Bewegung nieder, im negativsten Sinne. Nach dem Kriege musste man sich erstmal berappeln, aber 1924 gibt es wieder Aktivitäten in unserem Bundesland und da hat so die, ja, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, Esperanto war und ist die Sprache der kleinen Leute. Das hing damit zusammen, dass ja die Reichen, die sich das leisten konnten, da darf man auch nicht neidisch sein, aber die schickten ihre Kinder nach Italien, nach Frankreich, vielleicht nach England oder Russland und dort haben die studiert, haben dann die Sprache dort vor Ort gelernt und sie dann später in ihren Berufen auch angewendet. Das konnte sich ja die große Masse damaliger Zeit nicht leisten, aber sie haben sehr schnell begriffen, die sogenannten kleinen Leute, dass man diese Sprache erstens sehr leicht, sehr präzise erlernen kann. Man ist nicht Gast in der Sprache, sondern wirklich zu Hause. Man besitzt diese Sprache, wie man auch sagen kann. Und das waren insbesondere die Arbeiterkreise aus der Arbeiterbewegung, aber auch christliche Kreise der kleinen Leute. Interessanterweise auch beides in Mecklenburg-Vorpommern. Über Neubrandenburg gibt es dann später noch eine Bemerkung. Das war also zwischen dem Ersten Weltkrieg und der Nazizeit. Und wir wissen also davon, dass es dort sehr viele Esperanto-Gruppen gab. Es gab die leidigen Trennungen dann in drei verschiedene Esperanto-Bewegungen unseres Landes. Erst die Trennung zwischen den Arbeiter-Esperanto-Freunden und der bürgerlichen Bewegung. Und dann hat sich noch einmal die Arbeiterbewegung geteilt in den 30er Jahren der sozialdemokratisch orientierten Esperanto-Freunde und der kommunistisch orientierten Esperanto-Freunde. Alle drei Gruppierungen untereinander verfeindet und erbittert bekämpft, was natürlich absolut schädlich ist. Und nicht nur hier in Mecklenburg-Vorpommern. Die Deutschen haben sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg entschlossen, wir machen so etwas nicht wieder. Es gibt nur noch einen einzigen deutschen Esperanto-Bund und die Untergruppierungen, die können sich dann noch selbst ihre Struktur geben. Ja, das war also zwischen beiden Kriegen. Nur eine interessante Sache. Ein Sozialdemokrat, ein ganz junger aus Rostock, ist per Esperanto in den 30er Jahren, große Weltwirtschaftskrise, ist er durch ganz Europa gewandert. Er wollte zunächst mit dem Fahrrad, das ging bald kaputt. Also ist er dann losgewandert, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, die baltischen Republiken, Polen. Russland war er nicht, da war er
im Balkan, auf dem Balkan.
In den Balkanländern war er, Ungarn, Jugoslawien. Und immer sehr, also nicht, das ging nicht geradlinig, sondern das dauerte wohl 2,5 Jahre. Und in Italien hat er sich nicht lange aufgehalten, weil da war schon der Faschismus. Dann ist er nach Spanien gegangen, hat dort einige Zeit auch gearbeitet. In Spanien gab es eine sehr starke, auch von der damaligen Republik unterstützte Esperanto-Bewegung. Und da hat er sich in internationalen Arbeitsbrigaden aufgehalten, wo man Esperanto sprach. Und der Chef dieses Unternehmens sprach auch Esperanto, das so nebenbei. Und es gab auch in Mecklenburg-Vorpommern Esperanto-Freunde, die in Spanien auf Seiten der Republik gegen die Faschisten gekämpft haben und auch umgekommen sind. Auch darüber haben wir Dokumente. Ja, 1933 wurde Esperanto verboten, weil es ist ja eine bolschewistisch-jüdische Verschwörungssprache und deswegen muss man sie verbieten. Nein, der Grund war ganz einfach, schlicht und ergreifend. Das waren politisch aktive, politisch orientierte Sozialdemokraten und Kommunisten, die dort wirkten. Und es gab einige wenige, die versuchten dann die Bewegung noch rüber zu retten. Man nahm an, der Faschismus ist nur in 2-3 Jahren, dann ist er erledigt. Die gründeten dann den neuen Deutschen Esperanto-Bund, eine vergebliche Mühe. Es gab hier in Mecklenburg auch eine Gruppierung und Pommern, die sich damit beschäftigten, aber auch die wurde dann schließlich verboten. Ja, denn über den Krieg gibt es nur so viel zu sagen. Im Kriege gab es in Neubrandenburg ein Kriegsgefangenenlager. Das war Oflak, Offizierslager. Da waren einige tausend polnische Offiziere untergebracht und einer von denen Jan Poglavski aus Posen, ein Oberleutnant, war hier in Neubrandenburg und hat eine illegale Esperanto-Gruppe gegründet und auch betrieben, bis sie dann aufgeflogen sind. Und da das ja Offiziere waren, die mussten ja sich geistig beschäftigen, hatten die ganz guten Zuspruch, konnten natürlich nicht korrespondieren, ist ganz klar, aber sie haben die Sprache gelernt und haben das rumgetrickst, ich glaube, irgendwie getan, das ist eine andere Sprache, aber irgendwie kam es dann raus und wurde ihnen dann auch untersagt. Und dieser Jan Poglavski, den haben wir Anfang der 70er Jahre noch nach Brandenburg eingeladen. Er wollte eigentlich nie wieder was mit Deutschland zu tun haben, aber da haben wir gedrammelt und gebeten. Wir hatten ein Interview gehört über Radio Esperanto, Radio Warschau. Na, jedenfalls ist er dann gekommen. Das erste Mal alleine, das zweite Mal mit der Frau. Und da hat er sich nochmal nach Brandenburg angeschaut, er hat an einem Treffen teilgenommen. Es war also wunderbar, diesen alten, damals ja schon sehr alten Herrn hier wieder zu begleiten und ihm bestimmte Dinge zu zeigen. Leider, es war ja die hohe DDR-Zeit, durfte er nicht das Territorium dort betreten, in dem das Lager stand. Da war ja die NVA dort in diesen alten Kasernen und drumherum und irgendwo, da war ja dann Fünf Eichen oder dieses Oflag. Naja, aber soweit erst einmal bis nach Brandenburg, 1941, 42 war das. Da sind wir also stolz, dass wir das gewusst haben und entdeckt haben, denn so etwas geht ja ganz schnell verloren, weil es da nicht viele Dokumente gibt. René mahnt an, wir müssen wieder Musik hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und was gibt's zu hören?
Jetzt nehmen wir mal von einer anderen CD, und zwar von Ralf Klump. Den ersten Titel, Por Mi, für uns. Oh, das passt ja zu unserer Sendung irgendwie, ne?
Hier mire wieder sehen, hier soll was so wie nie dem anders mit. Hier mire wäre das nur, ein Daure den Zutema. Hier mäßt das la Problem, damit das wie kein Mann kann gute la Agen. Hier mire vor Igas nur, la Zutat noch son. Ebbene tu a chan, poni, finita via dan, povi, compite via co, povi, resta solo, con vi, mi estes longe nun, con vi, ne restes la fortun, su vi, chi on rimarcas ne, al vi, venes la ve, la ve.
Wir setzen fort, Esperanto Welle, Ondo Esperanto. Das Thema war ja 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern. Und aus diesem Grunde, weil wir in diesem Jahr was begehen, machen wir ein bisschen größere Ausführungen zu diesem Thema. Ja, wir waren bei den 30er Jahren, Nazizeit, Verbot des Esperanto. Man muss dazu sagen, dass so einfach sich Esperanto nicht verbieten lässt. Aber es gibt eben oder gab denn keine Strukturen. Und selbstverständlich waren diese Esperanto-Freunde ja noch da. Die wichtigsten wurden auch eingesperrt, waren im Gefängnis und wurden auch zum Teil hingerichtet. Aber es gab auch noch Esperanto-Freunde, die sich der Freiheit vergnügten, solange sie nicht Soldat wurden. Jedenfalls gab es einen regen Austausch von verschiedenen Esperanto-Arbeitergruppen. Damals war ja die Sowjetunion sehr beliebt, man wusste ja noch nicht von den schlimmen Zuständen dort. Und es wurden dort Fahnen getauscht und Bücher getauscht und Zeitschriften und Besuche gemacht, soweit es möglich war. Und 1945, Güstrow, ja, da wehte, als dann die Rote Armee dort einmarschierte, wehte eine rote Arbeiter-Esperanto-Fahne auf dem Rathaus von Güstrow. Und das haben also die Esperanto-Freunde, die dann ja was zu sagen hatten in der Stadt, aufgrund ihrer politischen, nicht wegen Esperanto, aufgrund ihrer politischen Haltung, sie haben also die rote Fahne gehisst. Und die Sowjetsoldaten, die ja nun auch Befreier waren, begrüßt. Das mal so am Rande. Die Fahne ist übrigens verschollen. Wir wissen nicht, wo sie geblieben ist. Aber es gibt davon Fotos. Ja, wir wollen das auch nicht zu lange machen. Nur noch so viel. 33 Verbot der Esperanto-Bewegung, der organisierten Esperanto-Bewegung in Deutschland und dann im gesamten deutschen
Gebiet, was die Deutschen ja besetzt hatten nach und nach. Es wurde dann alles verboten. Und dann haben wir gehofft, hat man gehofft, dass wir nach dem Kriege kann man wieder weiter Esperanto machen. Aber erst einmal ging es um Hunger und Not und Elend und Vertreibung und Flucht. Aber in den 40er Jahren gab es trotzdem schon die ersten Anfänge vom Esperanto, ganz bescheiden, mit handschriftlichen Einladungen. Aber Esperanto wurde dann auch hier wieder verboten in der DDR, aus der sowjetischen Besatzungszone. Das Verbot wurde dann in der DDR durchgehalten bis 1965. Damit möchte ich dann erst einmal eine Pause machen für diese Sendung. Aber es gab natürlich immer einzelne sehr aktive Esperanto-Freunde, die in Mecklenburg-Vorpommern das unter der Oberfläche weiter betrieben haben, gelehrt und gelernt haben. So gab es also in Rostock-Schwerin und auch in Anklam Esperanto-Zirkel, die sich trafen und die Esperanto praktiziert haben. Aber eben, es war nicht organisiert. Keine Zeitschriften, keine Treffen, keine Kongresse, nichts. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber was unzerstörbar war, war die Begeisterung, die stille Freude an der Sache, die wir heute leider oft vermissen, die Selbsthingabe für diese Idee, denn sie ist ja so ganz toll und begeistert ja auch heute noch viele Menschen. So, das war also dann bis 1965 Verbot, hat was mit Stalin zu tun, da können wir mal später drüber reden, weil Stalin ja, war ja die russische Sprache, die Weltsprache und sollte sich dann überall durchsetzen in allen Kontinenten. Deswegen störte Esperanto und deswegen war Esperanto auch verboten. Ja, 65 dann ein neuer Anfang, aber dazu dann in der nächsten Sendung, liebe Hörer. René, was ist unser nächstes Thema?
Ja, unser nächstes Thema ist Sept. Das ist ja genau richtig, denn in wenigen Tagen, genau genommen ab dem 16. soll es ja losgehen.
Sept, das Sommer Esperanto Zeltlager seit 28 Jahren offiziell. Es lief ja schon so ein bisschen vorher, deswegen mogeln wir manchmal und sagen, es sind ja schon eigentlich 30 Jahre, aber das hatten wir damals noch nicht organisiert. Ja, das Esperanto Zeltlager, welchen Sinn hat das überhaupt, René? Hat das eine Tradition nach so vielen Jahren schon?
Ja, sicher, sicher. Ja, eigentlich haben wir vor, von morgens bis abends die Sprache zu üben. Ja. Und die Leute mit Familienmitgliedern, die es noch nicht können, die kriegen es von mindestens einem aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis, also von unserer Runde, denn beigebracht.
Ja, das ist nämlich der Sinn der Sache gewesen. Als wir uns Gedanken machten, damals in der DDR und im Kulturbund organisiert, es muss eine Veranstaltung, müsste eine Veranstaltung geben, in der alle Familienmitglieder gleichberechtigt teilnehmen können, auch diejenigen, die nicht Esperanto sprechen. Warum? Es gibt einen ganz großen, uralten Esperanto-Konflikt. Der ist nämlich der, weil oft nur ein Familienangehöriger Esperanto spricht. Dieser geht auf in der Bewegung und da in der Regel der Ehepartner oder der Partner, heute leben ja viele in Partnerschaften, der andere Partner ist ausgeschlossen. Nicht richtig, aber doch deswegen, weil er die Sprache nicht kann. Und das schafft oft Aversionen bis hin zu Eifersüchteleien und Feindschaften zur Sprache, nur deswegen, weil der Zweite aus einem Pärchen Esperanto nicht kann. So, der ist nämlich isoliert, der kann natürlich alles verstehen. Das ist also eine ganz ernste Frage, die man seit 130 Jahren nicht gelöst hat im Esperanto. Aber wir waren ja nun klug und damals noch jung und haben gesagt, wenn man so in einem Zeltlager zusammen ist, das hat ja seine eigene Atmosphäre, auch seine eigene Umgangsform zwischen den Menschen, dann sehen die Familienangehörigen, die nicht Esperanto sprechen, dass doch alles ganz nette Leute sind, mit denen kann man ja auch wunderbar sich unterhalten. Und außerdem dachten wir, wenn wir so ganz einfache Dinge beginnend mit ihnen sprechen, können sie erstens das passive Wissen erlangen einer Sprache, dann kann man nämlich zuhören, was passiert, noch nicht aktiv eingreifen in das Gespräch, aber ich weiß, worum es sich dreht. Und aus dem passiven Wissen, aus dieser Menge des Wissens, kann man dann das aktive Sprachwissen dann entwickeln und irgendwann können sie dann alles verstehen und auch sprechen und sie müssen gar nicht so begeistert sein, wie der andere Partner ist in der Esperanto-Bewegung. Das war also die Grundidee und das ist eben so, dass man erzählt, aus welchen oder wie heißen die Teile eines Zeltes, also was zum Zeltmaterial dazugehört oder das, was wir auf dem Tisch zum Frühstück haben. Ein Zelt, da steht ja sehr früh auf, sagen wir mal um 10, 11 steht er morgens früh auf und dann kann man erzählen, so heißt das Brötchen und die Butter und die Marmelade. Und mittags, wann isst man Mittag? Um 13 Uhr, nein, um 15 Uhr ist das so und so. Und wenn wir wandern, dann nehmen wir auch wirklich die Wörterbücher mit. Wie heißen die Pilze, die Tiere, die Bäume, die Fische, wenn man welche sieht, und die Vögel und die Natur. Ganz toll. Das ist also das unmittelbare Lernen einer Sprache aus der Praxis heraus. So wie man ja natürlicherweise auch als frischgeborener Mensch mit 2 Jahren geht das Sprechen ja los, und das Verstehen schon viel früher. So haben wir das also auch gemacht. Es gibt einige, die so Esperanto gesprochen haben. Und nun gibt es ein Phänomen bei diesem Esperanto-Zeltlager, übrigens in Thomsdorf, auf dem C86 hieß er früher, am Drehsee. Da passierte Folgendes, was jetzt schon ganze Generationen dort immer wieder kommen. Es gibt immer einige, die kommen nur ein einziges Mal, und dann regnet das Feld ein und kommen sie nie wieder. Es gibt aber auch eine ganz feste Gruppe, die sind schon als Kinder da gewesen, sind jetzt in einem Alter, wo sie selber Kinder haben, und die Kinder sind nur auch schon Zeltler, wie wir das nennen, also Zeltlagerangehörige. Und das ist also ein ganz stabiler Kern, der dort tätig ist. Und wir haben schon inzwischen die zweite Generation, die die Führung des Zelts übernimmt. Das muss nämlich so ein bisschen geleitet werden, ganz still und unaufdringlich, und man merkt das kaum. Aber wenn Sie mal auf dem C86 sind, Thomsdorf, dann schauen Sie mal, ab 16. Juli, eine Woche lang, sind dort Esperanto-Freunde in der Nähe dieses Konsums, der da ist. Da sind sie, und sie zeigen sich auch durch Fahnen und so weiter und so weiter. Ja, der René möchte was ergänzen.
Ja, und wer sich vorher noch ein bisschen mehr informieren will, der kann ja im Internet gucken. Da gibt es nämlich 2 Stellen, wo man was findet, und zwar unter www.seft.de, das ist die eine Seite, und auf einer anderen www.esperanto-mb.de, da kann man sich dann durchklicken bis zu Seft
und sich das anschauen.
Ja,
ja, liebe Hörer, es gibt immer auch Anrufe und auch, dass ich angesprochen werde oder wir angesprochen werden. Was erzählt ihr immer so viel vom Internet, vom Weltnetz? Das ist ganz einfach. Das Weltnetz gehört heute einfach zur Kommunikation der Individuen. Es ist so vielfältig und so weltumspannend, das ist eigentlich für Esperanto erfunden worden. Und man kommt ohne Weltnetz und ohne Anwendung gar nicht mehr aus. Aber wir haben auch blinde Esperanto-Freunde. Wir haben Esperanto-Freunde, die aufgrund ihres Alters und ihrer Interessen mit keinem Rechner was zu tun haben oder zu tun haben wollen. Für die gibt es natürlich die Papierpost. Gar keine Frage. Also nicht abstoßen und abschrecken lassen. Aber es ist nun mal die große Tendenz, mit dem Weltnetz zu operieren. Der René wird dann noch was dazu erzählen. Der ist nämlich Redakteur unserer Seiten im Weltnetz, im Internet. Und das geht gar nicht mehr ohne. So wie es früher mal kein Radio gab und dann die Leute sagten, was brauchen wir ein Radio? Was ich sagen möchte, kann ich so sagen. Oder kein Fernsehen, was ich sagen will, sehen will, das sehe ich auch so ohne Fernsehen und so weiter. Und das ist eine neue Epoche, und dieser Epoche stellen wir uns ausnahmsweise mal ganz gerne und mit großer Begeisterung. Ja, das ist also das Heft, findet statt auf dem Zeltplatz C86 bei Thomsdorf am Drehsee und beginnt am 16. Juli. Ja, René, was gibt's jetzt noch?
Jetzt ist Punkt 4 eigentlich dran, ne? Deutscher Esperanto-Bund.
Der Deutsche Esperanto-Bund, ja, wir machen ja jedes Mal, informieren wir, was es alles so gibt. Und heute stellen wir den Deutschen Esperanto-Bund unter anderem vor. Das ist also die Dachorganisation aller aktiven Esperanto-Freunde. Ich sagte ja vorher, was die Geschichte betraf, dass die Deutschen sich nach dem Kriege entschieden haben, nicht mehr politisch orientierte Esperanto-Verbände, die gegenseitig sich befeinden, zu gründen, sondern eine Dachorganisation. Und wenn die Grünen oder die Sozialdemokraten oder die Christen oder andere sich noch organisieren möchten, dann, das funktioniert übrigens wunderbar, innerhalb des Deutschen Esperanto-Bundes als Untergruppierung. Und der Deutsche Esperanto-Bund ist natürlich in seine 16 Länder strukturiert. Die Länder sind eigentlich hoheitlich, wenn man so will. Es gibt zwar eine zentrale Leitung, das ist ein DDR-Wort eigentlich nicht, aber eine Bundesleitung. Die Bundesleitung
wird der Deutsche Esperanto-Bund nächstes Jahr auch 100?
Der wird nächstes Jahr 100. Da werden wir dann auch ausführlich drüber berichten. Die Feierlichkeiten zum 100. Jahr des Deutschen Esperanto-Bundes, die werden in Braunschweig sein. Ja, aber nochmal zurück zu den Einzelheiten, die ich zum jetzigen Esperanto-Bund sagen wollte. Die sind so, diese 16 Länder sind miteinander zwar zusammengeschlossen durch eine Zentrale, durch eine Bundesleitung, aber die Länder sind in sich absolut selbstständig. Also auch die Mecklenburg-Vorpommern und die Sachsen und die Thüringer und die Bayern und so weiter, alle sind miteinander eng und arbeiten auch sehr gut zusammen. Ja, aber es gibt inzwischen verschiedene Esperanto-Zentren. Berlin, das Land Berlin hat sich übrigens zusammengeschlossen mit dem Land Brandenburg, auch diese Esperanto-Konstellationen. Das ist ganz kompliziert, weil die haben so ein bisschen Besitz. Sie haben ein paar Häuser gekauft und wollen also eines davon in Lichtenberg ausbauen zum Deutschen Esperanto-Zentrum. Aber das ist noch nicht fertig. Das gehört dann in die Hauptstadt. Dann gibt es ein weiteres Zentrum in Aalen. Da ist die Deutsche Esperanto-Bibliothek untergebracht. Das ist im Süden von Baden-Württemberg. Und ein neues Zentrum ist seit einigen Jahren in Herzberg. Das ist das ein Haus. Und das beschäftigt sich rund um das Jahr mit der Ausbildung von Esperanto-Führungskräften. Das hört sich nun so erhaben an. Also es geht um die Ausbildung von Kursusleitern. Es geht um die fachliche Ausbildung von Computerbedienung Esperanto oder Naturwissenschaft und Esperanto und andere Seminare, die dort wirklich rund um das Jahr organisiert und werden und dazu eingeladen wird. Also an höchster Ebene. Es gibt dort eine oder zwei Beauftragte, die sich damit beschäftigen. Eine davon ist eine Ungarin, eine Studierte und eine, ja, die eben das so ein bisschen inhaltlich organisiert. Ganz toll. Also Esperanto im Stillen und Leisen existiert. Nicht explosionsartig entwickelt sich da nichts. Aber eine stille, leise, solide, zuverlässige Entwicklung. Und darüber freuen wir uns. Ja, das zum Deutschen Esperanto-Bund. Es gibt eine Zeitschrift. Esperanto Aktuell. Da arbeiten wir auch eng mit den Österreichern zusammen. Und dieses Esperanto Aktuell ist eine Zeitschrift, die regelmäßig erscheint und in Deutsch und in Esperanto mit Bildern und alles, was dazugehört. Ganz toll. Ja, und hier gibt es noch andere Informationsquellen, aber da möchte ich nicht drauf weiter eingehen. Natürlich hat jedes Bundesland, jedes Esperanto-Bundesland hat seine extra Zeitschrift natürlich, je nachdem.
Ja, und im Internet gibt es natürlich auch was, und zwar www.esperanto.de, stimmt?
Ganz genau, www.esperanto.de, so ähnlich, also damit kann man sofort dann auch alle anderen Landesverbände anklicken, wenn man das möchte. Das ist also das Eingangsportal für die große Esperanto-Welt in Deutschland zunächst. Aber miteinander, deswegen heißt es ja Weltnetz, miteinander verknotet und verknüpft, so dass man von einem Punkt dann direkt weiter wandern kann in andere Länder oder zu den Esperanto-Seiten anderer Länder bis hin nach Brasilien. Und es gibt ja auch virtuelle, tagesaktuelle Esperanto-Zeitschriften. Aber das führt jetzt zu weit. Das soweit erst einmal zum Esperanto-Bund, ein wenige Details, weil man immer wieder gefragt wird, ja, gibt es denn das überhaupt? Und deswegen sagen wir das, liebe Hörer. So, René, denn warten die Hörer, denke ich, doch wieder auf ein bisschen Musik.
Ja, jetzt bleibe ich mal beim Ralf Glomp, dann muss ich nicht immer den Regler wechseln, hätte ich das gesagt. Und zwar beim Titel Multan Desiroi Nina Habas. Viele Wünsche habe ich nicht. Ja, Werner, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ach, der heißt UEA. Du weißt doch bestimmt sicherlich, was das ist, ne?
Ja, liebe Hörer, hier ist also die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto, mit seiner Sendung. Wir sprechen jetzt über den Esperanto-Weltbund. Das nennt sich auf Esperanto Universala Esperanto Asocio. Und die sind natürlich in Länder organisiert. Jedes Land hat seine eigene Esperanto-Bewegung und sind auch repräsentativ vertreten im Esperanto-Weltbund, im Komitato. Das ist so das Parlament der Esperanto-Bewegung. Und da ist jedes Land dann vertreten. Aber ich will heute eigentlich nur darüber sprechen, wie ist die Struktur. Also ganz wichtig ist, dass man wissen muss, als Esperanto-Freund, der Esperanto-Weltbund besteht traditionell aus zwei verschiedenen Ebenen, weil es gab mal einen Zusammenschluss. Und zwar, der eine Esperanto-Bund, der hatte sich nach Länder orientiert, nach Staaten oder was so damals war. Das war der eine Esperanto-Bund, der hieß auch UEA. Und es gab einen zweiten, Internacia Esperanto-Organisatio, die war nach, nee, umgekehrt. Die Internacia Esperanto-Organisatio war nach Ländern organisiert und der Esperanto-Weltbund nach individuellen Mitgliedern. Das hatte traditionelle Gründe, weil man eben noch keine Länder damals hatte, sondern nur Einzelmitglieder. Und das hat sich so weitergegeben und deswegen gibt es auch heute noch diese Elemente. Einmal haben wir das nach Ländern, da sind diese 200 Länder drin vertreten im Esperanto-Weltbund und zum anderen ein Netz von Delegierten, von individuellen Mitgliedern und Delegierten. So, und das funktioniert so, dass man ist also Delegierter, Beauftragter des Esperanto-Weltbundes, um Auskünfte zu geben zum Thema Esperanto und zum Thema Tourismus. So, ganz interessant, eine kleine ökonomische Geste, denn Tourismus ist ja, hat ja was mit Geld zu tun. Und diese Delegitoi, das nennt man also ein Netz, sind verpflichtet, allen Fragestellern eine Antwort zu geben zu diesen Themen. Esperanto als allgemeine Sprachbewegung und zum Besonderen in ihrer Umgebung zum Tourismus, wo sind welche Veranstaltungen, wo sind welche Hotels. Es müssen also nicht unbedingt Esperanto-Veranstaltungen sein. Also diese beiden Dinge werden heute noch gepflegt und einmal im Jahr gibt es ein sogenanntes Jahresbuch. Das sind alle Anschriften der Landesverbände, der Jugendverbände, der und nun kommt das, diese individuelle Esperanto-Bewegung mit dem Delegiertennetz, die sind also auch damit drin. Und es gibt die Fachorganisationen. Und das möchte ich heute ein bisschen mehr streifen. Natürlich gibt es nicht nur die administrative Struktur im Esperanto, sondern auch die fachliche Struktur. Und dann gebe ich einfach mal dem Alphabet nach, zu welchen Themen sich die Esperanto-Freunde international organisiert haben. Zum Beispiel Agrikultur. Es gibt also eine Esperanto-Bewegung, die sich mit den Fachleuten da beschäftigt, der Agrikultur oder der Astronomie. Oder die Bahas, das ist eine hochinteressante Religion, weil sie die Elemente des Judentums, des Islam und der Christen vereinigt. Eine sehr liberale, sehr demokratische religiöse Bewegung, interessanterweise etwa so alt wie Esperanto, aber 30, 40 Jahre älter. Und sie haben als Prämisse gesagt, wir müssen eine internationale, neutrale Sprache haben, damit wir nicht die nationale Sprache eines Landes nehmen müssen, die dann den anderen aufgedrückt wird. Und deswegen sind sie dem Esperanto sehr nah. Aber weiter. Die Fahrradfahrer sind organisiert, die Biologen, die Blinden, die Buddhisten, die Ökologen, also die Grünen, die sind auch politisch sehr aktiv. Oder auch die der Handel und die Ökonomie. Dann Ökumene, christliche Zusammenarbeit. Ich lasse mal einige aus, weil das dann zu viel wird. Europa-Club gibt es. Dann gibt es die Europäische Esperanto-Union Esperanto. Dann die Evangelische Esperanto-Bewegung, die Eisenbahner-Esperantisten, die Philatelisten, die Philosophen, die Forstarbeiter, dann bestimmte andere Hobbyisten sozusagen, die Handicaptitoi, das sind also die Behinderten, dann die Lehrer, internationale Esperanto-Lehrerverband, dann ein Esperanto-Internet, Weltnetz-Organisation, wie arbeitet man da zusammen, dann der Islam, dann die Juristen, natürlich die Katzenfreunde, dann die Katholiken. Es gibt auch einen internationalen Esperanto-kommunistischen Verband, aber bitte nicht weiter sagen. Dann die Konstruistoi, was sind Konstruistoi?
Die Bauarbeiter.
Die Bauarbeiter.
Die Bauarbeiter, ja.
Konstruistoi. Dann die Kulturschaffenden, dann die Quäker, auch religiös. Dann eine Esperanto-Arbeiterbewegung. Dann die Mathematiker, dann muss ich da umblättern, wird zu viel. Die Mediziner. Die Motorzyklisten, wie heißt das auf Deutsch?
Die Motorradfahrer.
Ja. Dann die Musiker. Dann die Esperanto-Rock-Organisation. Das sind, machen sie so Musik, so moderne Musik, Rockmusik. Dann die Naturfreunde. Dann die Naturisten, das sind die FKK-Truppen. Dann die Naturheilkunde, ist ganz groß. Die Nichtraucher. Die orthodoxen Christen, die Weltfriedensbewegung, da sind wir schon bei den Rotariern, die Radioamateure, Wissenschaftler, Sozialarbeiter, die Skoltoi, das sind die Pfadfinder, die Spiritisten, dann Weltsolidarität gegen den Hunger, das ganz aktuell jetzt in Schottland wird da getagt. Und die Vegetarier, die Esperanto-Schriftsteller, die Movado sen Nomo, ja, was ist das? Eine Bewegung ohne Namen, die nach also Lebensstile machen. Nur so viel, das sind also Fachorganisationen. Warum erzähle ich das hier den Hörern in Brandenburg und Umgebung? Warum wohl? Erstens, Esperanto ist also nicht nur Menschen, Esperanto-Bewegung, besteht nicht nur aus Menschen, die sich nur mit der Sprache beschäftigen und sich nur mit den Esperanto-Freunden anderer Länder unterhalten oder unter sich selbst, sondern sie sind auch fachlich orientiert. Das heißt also, wenn jemand sagt, ich möchte als Mathematiker mit Fachkollegen zusammenarbeiten oder Musiker oder Biologen oder ich weiß nicht was, was ich so erwähnt habe, es sind ja nur einige, da kann man das also auch. Da gibt es eine ganze Menge davon und oftmals wissen wir das nicht. Als wir neulich in Schwerin waren, tauchte da plötzlich ein Mann auf, ganz schlicht gekleidet, setzte sich bei dieser Tagung hin, nahm an der Tagung teil und daher stellt sich raus, das war ein ganz berühmter Professor aus Schwerin, der Chef ist einer internationalen Hilfsorganisation, die kranken Kindern weltweit hilft und er sammelt auch Spenden und so weiter. Er hat also ein Gespür für Sprache, für Sprachenprobleme und ist also sehr aktiv und er tauchte da überraschend auf. Der ist sonst nicht zu sehen, nicht zu hören in der Esperanto-Bewegung, weil er wird oder ist organisiert bei den Esperanto-Medizinern.
Die Schwerin hatten doch auch nebenbei so erzählt, er wäre der meist fotografierte von ihrer Truppe, ne?
Ja, das ist ja so, wenn man so berühmt ist, nicht? Er ist also oft im Ausland und sammelt Geld, ist ja richtig. Ich wollte nur sagen, dass also viele Esperanto-Freunde still und bescheiden in ihren Fächern arbeiten, gehen also nicht zum Club oder wie wir das nennen, zum Verein, sondern haben in ihrer Fachtruppe ihre Beschäftigung. Im Übrigen, auch wenn man darüber schmunzelt, auch Katzenfreunde sind organisiert. Das sind Tierfreunde und die sind eingebunden im großen Tierschutz, in der großen Tierschutzbewegung ihrer Länder oder weltweit. Und sie kommen auch regelmäßig zusammen. Sollte man nicht unterschätzen, welche Kraft in einem fachlichen Interesse steht oder liegt. Ja, liebe Hörer, was machen wir denn jetzt? Der René hat schon wieder Musik parat oder was?
Ja, wir sind ja schon bei 50 Minuten, da können wir mal wieder Musik machen, oder nicht? Da wir ja selber nicht singen können, mal lassen wir den Ralf Blomt jetzt singen, und zwar Miraclo ist das Mia Vivo, ein Wunder ist unser Leben. Oh,
Poste. Liebe Hörer, hier ist die Esperanto-Welle. Wir haben ja jetzt noch wenig Zeit. Eine Sache noch zu Ondo Esperanto. Sie kommt aus Königsberg, also aus Russland, und ist eine Zeitschrift, die eigentlich 1909 schon gegründet wurde von Alexander Sacharow und wieder neu gegründet wurde als Zeitschrift. Ja, das ist also eine internationale, unabhängige Zeitung, ein Magazin. Die gehört nicht zur Esperanto-Bewegung, sondern beschäftigt sich mit Kultur, mit Politik, mit Geschichte und so weiter und fasst auch Themen an, die in der soliden Esperanto-Bewegung nicht beliebt sind. Es gibt auch einige Gegnerschaften innerhalb der Bewegung und das spricht sie also auch an. Ja, nur noch einige Vermerke. Was steht beispielsweise in der letzten Ausgabe? Sie kommt monatlich heraus. Zum Beispiel das Thema Interlinguistik, Eurolinguistik, dass sich also Sprachwissenschaftler der verschiedenen europäischen Länder sehr intensiv mit diesem Phänomen beschäftigen. Wollen wir wirklich in Europa uns amerikanisieren lassen, also US-amerikanisieren lassen, oder gibt es nicht etwas anderes? Ja, Sie lesen vor eine Gesetzesvorlage, die man in der Europäischen Union eingebracht hat, über die kleinen Sprachen, oder in Schweden wurde eine Konferenz durchgeführt, oder die russländische Esperanto-Bewegung hat in Asien eine große Konferenz organisiert, um eben dort auf diesem Gebiet weiter zu sein. Dann gibt es neue Übersetzungen, zum Beispiel Don Quixote, oder die Koreaner im Süden haben den Tag der Pioniere gefeiert, also den Tag der koreanischen Esperanto-Pioniere. Das sind diejenigen, die also mal angefangen haben und noch leben. Und dann geht es um Humanismus, was da so jetzt verstanden wird darunter und so weiter und so weiter. Die Zeit reicht leider nicht aus und es sind auch viele sprachwissenschaftliche Abhandlungen. So, das zu Ondo Esperanto, eine alte und wieder neu gegründete Zeitung aus Russland, Königsberg, und übrigens in einigen Tagen lädt diese Zeitschrift ein zu einer Rundfahrt durch Ostpreußen.
Simon, ja. Simon, Gesundheit.
Nun kommt Lektion. Liebe Hörer, ich hoffe, ich kann noch weitersprechen. Es gibt immer wieder Argumente gegen Esperanto. Das ist also nicht neu.
Es wird immer zum Beispiel behauptet, kann man diese Sprache überhaupt sprechen? Ja, dazu kann ein Esperantist ja nur sagen, natürlich kann man die Sprache sprechen, sonst wäre es ja keine Sprache. Und wir praktizieren die ja regelmäßig bei unseren Vereinstreffen, wenn einzelne von uns zu irgendwelchen internationalen oder nationalen Veranstaltungen fahren, oder wenn wir was im Internet suchen, beschäftigen wir uns auch in der Sprache, weil ja auch einige Seiten nur in Esperanto verfasst sind. Ja.
Ne, Benne? Und was weißt du noch? Und sind ja die Fragen, gibt es überhaupt Esperanto-Schrift? Habt ihr Buchstaben? Habt ihr Zeitschriften? Habt ihr Bücher? Habt ihr Wörterbücher? Gibt es das überhaupt?
Es gibt sehr viele Wörterbücher, zum Teil einsprachig, also zum Beispiel Nationalsprache Esperanto oder umgekehrt, oder manchmal auch kombiniert, beide Richtungen.
Oder nur in Esperanto?
Ja, oder dieses riesengroße, was vor zwei, drei Jahren neu erschienen ist. Ich meine jetzt das PIEF.
Ja, das vollständige Esperanto-Wörterbuch ist also ein Lexikon eigentlich mit Bildern.
Mhm.
Und man prahlt natürlich gerne als Esperanto-Wörter, was wir wohl für Helden sind und was wir alles so haben. Aber es ist tatsächlich so, dass außenstehende Wissenschaftler, die dann untersuchen, von den 6000 Sprachen in der Welt, ist Esperanto in einer ganz komfortablen Situation, hat eine ausgeprägte Literatur, eine Fachliteratur, hat eine sehr gut organisierte, straff organisierte Bewegung. Diejenigen, die sich mit Esperanto beschäftigen, es sind leider nur ein paar Millionen in der Welt, man weiß nicht, ob 3 oder 5 Millionen, das zählt keiner. Jedenfalls diese wenigen Menschen sind so gut organisiert und die wollen auch miteinander kommunizieren. Und jeder Esperanto-Freund kann automatisch immer zwei Sprachen, mindestens die seines Volkes und Esperanto. Alle sind also in der Schrift bewandert. Und da sind wir also, was so die Sprechergemeinschaft und dessen, was dazugehört, was diese so besitzen, ist Esperanto in einer sehr komfortablen Situation. Und wir sind sogar vom Papst anerkannt, weil es die Messbücher gibt, die Liturgiebücher, die Bibel, alles in Esperanto. Und der verstorbene Papst sprach sogar fließend Esperanto.
Und ich habe mal auch irgendwo gelesen, dass in Esperanto sogar mehr Bücher herauskommen, wenn man die Gesamtauflage, man nimmt nicht für jeden einzelnen Titel, als bei ganz kleinen Sprachen.
Ja, natürlich.
Das war keine Beispiele.
Ja. Aber Esperanto-Bewegung ist etwa so mit dem Plattdeutschen vergleichbar. Die ist auch 5, 6 Millionen in Norddeutschland. Und so viel gibt es also im Esperanto, aber eben weltweit zerstreut. Das Problem ist mit dem Zählen, wie viele seid ihr denn? Nun sagen wir ehrlich und so. Na, wir wissen das nicht, deswegen, weil wenn man die organisierten Esperantisten zusammenzählt, sind das sehr, sehr wenig, weil das kostet sehr viel Geld und wer hat schon Valutamittel und so. Aber es sind unübertrieben etliche Millionen und in 200 Ländern und auf allen Kontinenten und das ist schon was wert. Ja, wir müssen uns nun wirklich beeilen. Der René wollte eigentlich noch www.esperanto-nb vorstellen, können wir nicht mehr. Wir müssen noch schnell die Enthüllungen, wir wollen ja jedes Mal eine lästige Enthüllung bekannt geben, die einschlägt wie eine Bombe hier in unserer Stadt und Umgebung. Und die Enthüllung ist folgende, wir haben einige Esperanto-Freunde, die uns verlassen haben, die verzogen sind. Zum Beispiel die Conny ist in China und hat auch dort ein Kind geboren. Ralf Schumacher, nicht der Fahrradfahrer, ein anderer Autofahrer, ist nach Frankreich und lebt dort. Mike Jung ist in Dänemark und auf einer Insel dort tätig. Er macht auch mit Kanu was, auch in der Brandenburg. Und Darius hat neulich an mich geschrieben vor ein paar Tagen, er macht sich auch von Frankreich, ist also hier gewesen und dann nach Frankreich ausgewandert. Und jetzt wandert er aus nach Tahiti. Das gehört ja zum französischen Gebiet im Pazifik. Und da ist er weg. So, wie viele Minuten haben wir noch? Sonst müssen wir die Absage machen.
Nicht mehr viel.
Ja, dann
nicht mal eine.
Ja. Ja. Wir sagen dann nur noch, und das machen wir nächstes Mal besser, www.esperanto-nb.de. Das sind also unsere Seiten. Schauen Sie mal rein. Ganz toll. Der René ist dort der Redakteur und er macht das ganz perfekt. Was dort alles zusammengefügt ist, das ist schon eine ganze Bibliothek für sich. So, René, jetzt bist du dran.
Ja, und das war die Esperanto-Welle vom 7. Juli 2005. Verantwortlich für diese Sendung war Werner Femmig und wir wiederholen diese Sendung am 10. Juli um 11 Uhr.